dieses Bild, was hier so gezeichnet wird von diesem nächtlichen Berlin und diese Stimmung, die ist einfach berührend und du denkst halt, er ist einer von denen. Klar, der ist erfolgreich als Punkrock-Sänger unterwegs gewesen und arbeitete später auch als Grafiker. Aber er versteht, was diese Menschen bewegt.
Und er hat ein Problem mit seinem Vornamen. Da gibt es ein richtiges Trauma. Und in diesem Buch ist es so, wir lernen auch seinen Vater kennen. Und sein Vater heißt Alfred. Und ich sag mal so, wenn der Vater schon Alfred heißt und Sörensen hat ein riesengroßes Problem mit seinem Vornamen, dann wird Sörensen wahrscheinlich nicht Andreas heißen oder Andi.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Sven, ich habe eine Frage an dich. Die wievielte Ausgabe ist das nach dieser langen Pause?
Wir stehen vor der Folge 24. Eigentlich 23, weil die 13. haben wir ja ausgelassen.
Ja, weil du deine Psychose ausgelebt hast, live. Wir hatten eine kleine Pause gemacht, aber jetzt sind wir wieder da und haben ordentlich gelesen, haben jetzt auch auf Vorrat ein bisschen gelesen, ne? Du hast auch ein paar Bücher gelesen, die nächsten Ausgaben stehen sozusagen.
Da kommen fantastische Bücher. Ich bin echt begeistert, ging mir ja nicht lange so. Übrigens, das ist auch ein Grund, warum wir gerade ein bisschen spät dran sind, weil ich habe doch einige Male ins Klo gegriffen.
Ja, ich habe davon gehört. Du hast Bücher, weil das Problem an diesem Podcast ist ja, dass wir nur Bücher empfehlen wollen. Und wenn die uns nicht wenigstens gefallen, sie müssen uns jetzt nicht immer vollkommen begeistern, aber wenn sie uns nicht mal gefallen, dann wollen und können wir sie nicht vorstellen, weil wir finden, dass es genug Verrisse gibt und die helfen einfach überhaupt niemandem. Außer, dass sie den Autoren frustrieren. Manchmal zu Recht, manchmal völlig zu Unrecht. Wir haben zwei schöne Bücher für euch heute. Ich habe mitgebracht Thorsten Nagelschmidt, Arbeit. Habe ich schon angekündigt in einer der letzten Ausgaben, dass ich das in jedem Fall besprechen möchte und gelesen habe und super finde. Und du hast etwas, wo, glaube ich, viele Leute mitreden können, weil es ein Fernsehstar ist sozusagen, der die Hauptrolle spielt.
Ganz genau. Es geht um das Buch Sörensen fängt Feuer von Sven Stricker. Viele von euch haben vielleicht den Film gesehen, Sörensen hat Angst. Ich habe den vor einiger Zeit in der Mediathek entdeckt und habe gesehen, oh, das ist ja mit Bjarne Mädel, den musst du dir mal angucken.
Und der Film ist super.
Du hast ihn auch gesehen, ne?
Ich habe ihn auch gesehen und ich finde Bjarne Mädel eh toll. Ich finde ihn schon seit Stromberg toll. Der hat ja auch ganz viele andere Filme gemacht. Den Tatortreiniger zum Beispiel hat er gespielt. Und ich habe gestern lustigerweise einen Film bei Amazon Prime oder bei irgendeiner oder Netflix oder so gesehen. Und der hieß 25 km/h.
Ach ja, und genau.
Und ich kann nur sagen, ihr müsst euch diesen Film angucken. Es gibt eine Gastrolle von Wotan Welke-Möhring. Das ist so ein witziger und tiefgründiger und kluger Film. Ich bin völlig begeistert. Er gehört zu meinen lieblingsdeutschen Produktionen.
Da spielt ja auch das heimliche Deichkind-Mitglied Lars Eidinger mit.
Lars Eidinger spielt herausragend.
Wie immer.
Wie immer, ja, wie immer.
Aber Bjarne Mädel auch wahrscheinlich.
Bjarne Mädel ist auch. Der ist ja wirklich auch immer gut. Und bei Sörensen, ne, um die Brücke zu deinem Buch zu schlagen, um eine Moderation vorzubereiten, jetzt habe ich den Faden verloren. Spielt halt auch den Sörensen in diesem Film. Bjarne Mädel.
So ist es. Und zwar, Sörensen hat Angst. Der Titel kommt ja daher, dass er wirklich Ängste hat. Also er hat ja vorher in Hamburg ermittelt. Das war ihm dann alles irgendwie zu stressig und zu laut und zu hektisch. Und da hat er drunter gelitten. Und wenn ich das alles richtig verstehe, im Film kam das nur so nebenbei raus, denn leidet er natürlich auch unter der Trennung seiner Frau, von seiner Frau und seiner Tochter.
Ja.
Was aber erst die Ängste ausgelöst hat, woher die kommen und ob die ihn schon immer begleitet haben, das ist nicht so richtig klar geworden in dem Film. Vielleicht muss man das auch gar nicht so aufklären, weiß ich nicht. Ich hatte damit ein bisschen zu kämpfen. Ich habe mich immer gefragt, also das war toll gespielt, also wie er, also in einer Szene ist es so, da kommt er nach Hause, wirft sich hinter die Tür, ist eigentlich im Dienst, glaube ich. Ne? Ich glaube, er ist mitten in der Ermittlung.
Ja. Fährt er ist aber, ja eigentlich immer im Dienst.
Er ist eigentlich immer im Dienst, aber fährt schnell nach Hause, fällt hinter der Haustür sofort auf den Boden und krampft vor Angst irgendwie. Mhm. Ne? Und was ich besser nachvollziehen konnte, weil mir das manchmal auch so geht, das ist so diese Hypersensibilität auf Geräusche, die ihn nerven. Und da gibt es ja auch so die eine oder andere Szene. Und das kann ich gut nachvollziehen.
Und das Buch, was du jetzt gelesen hast, ne? Ich kenne ja deine Psychosen alle. Das Buch, was du jetzt gelesen hast, ist das sozusagen der zweite Teil? Oder was ist das?
Ich habe maximal eine Psychose und das ist die Zahl 13. Aber lassen wir das.
Deswegen gibt es zum Beispiel die Podcast-Folge 13.
Das Buch ist jetzt tatsächlich der zweite Teil oder sagen wir mal eine weitere Folge mit Sörensen und damit auch mit Bjarne Mädel, genau. Weil ich habe dann so ein bisschen, also ich habe den Film gesehen, war auch echt angetan, weil das toll gespielt war auch. Ich finde, Bjarne Mädel ist so einer, es gibt so viele Schauspieler, die spielen immer sich selbst irgendwie. Also ich sehe zum Beispiel Heino Ferch, gerade neulich wieder einen Film mit Heino Ferch gesehen. Der Film war irgendwie okay, aber es war halt wieder so Heino Ferch, war so eine Heino Ferch-Rolle. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt irgendwie.
Natürlich, Heino Ferch kennt man natürlich. Das ist das gleiche Problem, das hat auch Til Schweiger, drei Gesichter.
Ja.
Und geht schon irgendwie.
Ja, und immer derselbe, ne, immer männlich, immer so eine dominante Rolle, immer Chef irgendwie von irgendwas, Geschäftsführer oder so und immer irgendwie Problem mit Frauen. So, das ist Heino Ferch.
Aber wenn wir jetzt, ne, so über Filme und so reden, zufällig jetzt durch Sören sind, da muss man auch sagen, ich glaube, das Problem bei diesen Leuten, ganz besonders bei Heino Ferch Produktion ist, dass die sich immer an amerikanischen Produktionen orientieren. Und das tut Bjarne Mädel halt nicht. Der macht sein Ding, das ist meist norddeutsch, was er spielt, auch bei Sörensen ja auch. Und da ist der einfach zu Hause und das kann der. Und es gibt eine ganz eigene Bildsprache, eine Sprache im Film, den eigenen Humor. Und ich glaube, dass das uns wahnsinnig gut tut. Also auch wenn man diesen Film 25 km/h sieht, da habe ich auch gestern gesagt, sowas habe ich im amerikanischen Kino oder in amerikanischen Produktionen einfach noch nicht so gesehen. Das ist auch mutig teilweise, da gibt es ganz lange Szenen drin, wo kaum gesprochen wird, wo keine Musik ist. Das gibt es in Amerika gar nicht. Also ich bekenne mich dazu, ich bin ein Fan von deutschen und auch französischen Produktionen. Ich frage mich ja, als du gesagt hast, du hast ein Buch, das heißt Sörensen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Buchvorlage gibt, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und ich wusste, also ich dachte auch, dass das Drehbuch Bjarne Mädel geschrieben hat, weil er ja auch Regie geführt hat in dem Film.
Stimmt. Er hat da Regie geführt. Ich hatte tatsächlich, ich hatte dann ein bisschen recherchiert. Ich hatte dann auch mir so ein paar Kommentare angeguckt. Einer schrieb dann auch so, ja, hier, da gibt's ja auch schon zwei weitere Teile, also Bücher. Ein drittes Buch soll ja in diesem Sommer erscheinen noch. Und die große Frage ist ja, ob Sörensen fängt Feuer auf verfilmt wird. Nun, also den Roman gibt es schon, ist jetzt, wie ich übrigens gesehen habe, in der dritten Auflage schon erschienen. Ist ein gutes Zeichen, ne? Für ein Autor, glaube ich, dritte Auflage.
Sehr, sehr gut, ja.
Also kann man dem Autor Sven Stricker nur gratulieren. Das ist für ihn super, weil ich hatte mit Sven Stricker nochmal Kontakt aufgenommen, bevor wir uns hier jetzt treffen.
Echt? Hast du ihn angeschrieben, oder?
Ja, genau. Genau, weil ich wollte wissen, weil mir sind zwei Dinge aufgefallen. Also tatsächlich ist es ja so, wenn du das Buch liest, dann hast du sofort Bjarne Mädel vor dir. Und das kommt nicht daher, weil ich vorher den Film gesehen habe, sondern das kommt wirklich durch diese Sprache. Das kommt durch diese ganze Stimmung in diesem Buch. Und ich hatte dann auch sehr schnell gelesen, dass die beiden tatsächlich befreundet sind, Sven Stricker und Bjarne Mädel, und dass die vorher auch schon viel zusammen gemacht haben. Und Sven Stricker, der ist der Hörspielregisseur. Und er hatte schon Produktion mit Bjarne Mädel gehabt auch. Und Bjarne Mädel sagte dann mal zu ihm, Mensch, mach da doch ein Buch draus. Und dann sagte Stricker so, ja, also ein Buch habe ich so noch nie geschrieben oder ein Roman. Selbst daraus erst einen Roman zu machen, ist für mich komplettes Neuland. Und Bjarne Wedel hat sie gesagt, mach das mal, weil ich kenne eine beim Rowohlt Verlag, das ist eine alte Schulfreundin, das wird schon.
Ja.
Ja, hat er mal so seine Konnektion jetzt spielen lassen.
Ja, sehr gut. Manchmal hilft das.
Ja, und das hat auch tatsächlich funktioniert. Also aus einer dieser Hörspielproduktion mit Bjarne Mädel ist halt dann sein erster Roman geworden. Und dann hat er dann zu Bjarne Mädel gesagt, pass auf, weil das so gut geklappt hat, auch dank deiner Schulfreundin da, die nächste Figur, die ich erfinde, die schreibe ich für dich quasi, also dass du sie verkörpern kannst. Und daraus ist halt Sörensen entstanden.
Um jetzt Lust auf das Buch zu machen, ist das sprachlich das, was wir auch in dem Film wiedergefunden haben? Weil in dem Film ist es ja so, dass das ein wahnsinniger norddeutscher Humor ist, aber der bleibt natürlich auch ein bisschen im Halse stecken, weil die Geschichte um diesen Sörensen-Film zumindest super hart ist. Das schlimmste Verbrechen, was man begehen kann, wird da begangen. Und der ist natürlich dann nicht lustig. Aber der hat natürlich lustige Szenen, weil Bjarne Mädel eben mit diesem norddeutschen Humor umgehen kann wie kaum ein anderer.
Ganz genau. Also das ist auch in diesem Buch so. Es gibt wahnsinnig witzige Dialoge, vor allem mit seiner Kollegin Jenny, mit der er ja zusammen ermittelt. Also es gibt noch andere Kollegen da auf der kleinen Wache da in Kartenbühl. Aber Jennifer ist eben halt so die zweite Hauptperson in diesen ganzen Geschichten. Und die beiden unterhalten sich natürlich viel, wenn sie unterwegs sind. Und das ist wirklich lustig geschrieben. Es gibt auch einige Gags, das finde ich sowieso immer schwierig bei Büchern, die komisch sind, dass einiges dann doch nicht so komisch ist. Also ich glaube, es ist schwer, wirklich richtig komische Bücher zu schreiben.
Mhm. Und klar, wie Filme auch. Lustige Filme zu machen ist auch schwer.
Ja, ja, klar.
Wird ja jeder Schauspieler bestätigen.
Ja, genau. Und das ist hier aber ich sag mal so, über 90% ist das wirklich gelungen. Manche Gags sind, ja, also das ist dann ja immer auch Geschmackssache, die zünden dann nicht so. Ne? Und hier geht es jetzt so auch wieder ein schreckliches Verbrechen. Das endet auch in so einem Serienmord. Geht um eine Sekte, die sich da in Kartenbühl angesiedelt hat, ist sowieso krass, ne? Also, was ich jetzt in Kartenbühl alles so an Verbrechen ansiedeln muss, damit das immer schön weitergehen kann.
Gibt es Kartenbühl eigentlich?
Nee, Kartenbühl gibt es nicht. Das ist eine Erfindung von Sven Stricker. Sven Stricker ist ja in Tönning geboren, also der kommt aus Nordfriesland eigentlich.
Ja,
lebt mittlerweile in Potsdam. Ist in Nordrhein-Westfalen aber aufgewachsen, aber ne, gebürtig aus Tönning. Und Kartenbühl, das ist so, du fährst so die B5 nach Husum, fährst du so an Husum vorbei und dann irgendwann links ab, so Richtung, ne, Richtung Nordsee, da ist irgendwo Kartenbühl dann.
Ja, der Name ist super, weil man natürlich denkt, das gibt es, weil die Orte heißen ja hier so.
Ja, so wie Kronprinzenkoog, so, ne, in ja, genau. Auch irgendwo links ab da Richtung Nordsee, so ist Kartenbühl dann auch. In Nordfriesland ist ja der Nachbarkreis hier von uns.
Kannst gar nicht verfehlen.
Ja, und so ist das auch hier wieder. Also diese Atmosphäre, es ist dieser dröge, norddeutsche, trockene Humor, es ist diese eigene Sprache von Sörensen, Bjarne Mädel verkörpert das ja super. Und ja, genau, Sekte, Serienmord nachher noch. Also da kommt einiges zusammen und ich habe Sven Stricker, oder er wurde das auch gefragt, ne? Mensch, also ist denn das glaubwürdig, so ein kleiner Ort und dann diese ganzen Verbrechen, und da hat er dann auch ganz lässig gekontert und meinte, lesen Sie sich die Wallander-Krimis durch, da in seiner schwedischen Provinz da, die ist ja auch total verschlafen, was da schon alles aufgelaufen ist an Verbrechern, das geht ja auch auf keine Kuhhaut, ne? Was ganz witzig ist in dem Buch, also es geht hier auch viel, also Jennifer ist Single, er ist Single, und die beiden unterhalten sich natürlich auch darüber und dann auch so nach dem Motto, ja, du, nächstes Wochenende ist übrigens Speed-Dating in Husum. Und da gibt's einen herrlichen Dialog mit den beiden. Ich dachte zuerst, ich lese ihn mal vor, der ist aber ein bisschen lang. Aber dieses Speed-Dating zieht sich so ein bisschen durch das Buch, und es gibt auch eine herrliche Szene, weil tatsächlich geht Sörensen geht wirklich zum Speed-Dating. Und ich möchte diese eine Szene, die geht über eine halbe Seite, das finde ich, ist lang genug, um das mal eben vorzulesen, die ist wirklich schön, weil die ist wirklich wieder ganz witzig. Also Sven Stricker hat hier eine ganze Reihe von Speed-Dating-Szenen so geschrieben und das ist echt herrlich. Und da geht es nämlich auch darum, Sörensen hat ja einen Namen, er hat ja ein Problem mit seinem Vornamen und das zog sich ja schon durch.
Stimmt, er heißt immer Sörensen, ne?
Er heißt immer Sörensen und sagt auch, er will nur Sörensen genannt werden. Alle anderen darf er mit Vornamen ansprechen und er sagt, ich bin Sörensen. Und er hat ein Problem mit seinem Vornamen. Da gibt es ein richtiges Trauma. Und in diesem Buch ist es so, wir lernen auch seinen Vater kennen und sein Vater heißt Alfred. Und ich sag mal so, wenn der Vater schon Alfred heißt und Sörensen hat ein riesengroßes Problem mit seinem Vornamen, dann wird Sörensen wahrscheinlich nicht Andreas heißen oder Andi.
Man denkt an Le Pronom.
Ja, oder, genau.
Der Vorname.
Der Vorname. Wahrscheinlich hat sich Sven Stricker da so ein bisschen inspirieren lassen von der Problematik. Also, ne, Detective Andy Sörensen. Also Andy ist es wohl nicht. Aber der Vorname, wie er wirklich heißt, das wird auch hier nie ausgesprochen. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt also bei diesem Speed-Dating. Und er hat schon so mit so ein paar Frauen gesprochen. Und die haben alle so komische Vornamen halt, ne? Und jetzt trifft er also wieder eine. Jetzt setzt sich wieder eine zu ihm. Und es geht los. Hallo, ich bin die Rentsche. Mein Gott, so langsam würde man sich aber auch mal über einen ganz normalen Vornamen freuen. Wie bitte? Ja, wo sind die denn alle? Die Claudias und die Steffis. Katja ist ein toller Name. Mensch, Katja. Wenn immer jemand Katja hieße, da wüsste ich gleich Bescheid. Oder Sabine. Das ist doch jetzt auch nicht abwegig, dass einfach mal jemand Sabine heißt. Aber nein, hier heißt natürlich niemand Sabine oder Sandra. Das ist so ein schöner Name. Man kann doch Mitte 40 sein und einfach mal Sandra heißen oder Tanja, was halt damals so Mode war. Aber nein, hier sitzen ja Menka und Alrike und Rentsche jetzt. Wer denkt sich denn sowas aus? Wer soll sich das denn merken? Ich bin 53. Was? Ich bin nicht Mitte 40, ich bin 53. Warum heißt du da nicht wenigstens Renate? Frauen mit 53 können sehr gut Renate heißen. Was bist du denn für ein Arschloch? Ich bin kein Arschloch. Ich habe hier nur ein Problem mit Vornamen. Wieso? Wie ist denn deiner?
Aber ist das ein Problem, dass man immer Bjarne Mädel sieht, wenn man das liest, dieses Buch?
Nee, das ist kein Problem, aber das ist halt so. Eigentlich ist es auch ganz angenehm, weil du hast immer diesen Typen so vor dir in seinem abgeranzten Parker, der da eben halt durch die graue, nieselige Provinz fährt und versucht, diesen Sekten-Serienmord aufzuklären.
Ja. Ja, sehr schön.
Ja, das Buch ist wirklich also voller richtig guter Szenen, auch guter Dialoge. Und das zeigt sich also nicht nur, wenn Sörensen beim Speed-Dating ist, sondern auch wenn er ermittelt. Und es ist jetzt so, dass er, also er ist jetzt in einer Siedlung, wo sie gerade herausbekommen haben, dass da ein Bewohner ermordet wurde. Und er ist jetzt beim Nachbarn. Der Nachbar wohnt in einem ziemlich großen Haus, heißt Hoekstra mit Nachnamen. Und da ist Sörensen jetzt gerade und er musste ihm jetzt also erklären, dass sein Nachbar gestorben ist und er will jetzt natürlich einiges rausbekommen. Will natürlich wissen, ob er den Nachbarn irgendwie kannte und was er so für Erkenntnisse hat. Und Sörensen steigt so ein mit folgendem Satz. Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Ihr Nachbar Dirk Lorenzen ist tot, ermordet. Mein Gott. Zu dem kommen wir später. Und dann sagt der Nachbar jetzt, das war jetzt gerade so ein richtiger Fernsehsatz gerade, ne? Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Es tut Ihnen doch gar nicht leid. Naja, also mir tut das schon irgendwie leid. Ja, irgendwie vielleicht, wegen der Arbeit, die Sie jetzt haben. Da müssen Sie das doch dann nicht sagen. Warum sagen Sie das dann? So eine Floskel, die macht die Sache doch nur klein. Der ist halt eine Brücke, der Satz. Der leidet über zu dem schlimmen Teil, wenn der ohne die Brücke zu brutal wäre, zu gefühllos. Ja, aber man weiß doch schon, was kommt, wenn die Brücke beginnt. Da kann man die doch auch weglassen, finde ich. Ich meine, der Tod ist doch keine Insel. Da braucht es doch keine Brücke. Der ist auf dem Festland, der Tod. Der gehört dazu. Nee. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie klingeln bei so einer Witwe oder so, ne, die noch gar nicht weiß, dass sie Witwe ist. Und der macht die auf und hat noch den Putzlappen in der Hand. Und sie sagen als erstes, hallo, ihr Mann ist tot, der ist vom Träger überfahren worden. Ich meine, da fällt ihr doch in Ohnmacht. Das wäre doch total daneben. Wenn sie zwischen dem Hallo und dem ihr Mann ist tot aber noch ein es tut mir leid, ihn mitteilen zu müssen, einbauen. Dann hat die Witwe noch 2 Sekunden Zeit, sich darauf einzustellen, dass sie jetzt Witwe ist. Ja, und dann fällt ihr eben 2 Sekunden später in Ohnmacht. Aber den Versuch ist es wert. Das nennt man Empathie, Pietät, Mitgefühl oder zumindest Höflichkeit. Ich finde das ja eher interessant, dass sie sich frische Witwen mit einem Putzlappen in der Hand vorstellen. Ist das nicht politisch unkorrekt, so unfeministisch? Was soll die denn sonst in der Hand halten? Eine Playstation? So ungefähr.
Ich höre auch ein bisschen den Tatortreiniger raus.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Das ist ja genau das. Ne? Also seine Rolle ist nicht so weit weg vom Tatortreiniger. Aber so ungefähr muss man sich so die Ermittlungsarbeit von Sörensen vorstellen und die Dialoge, die sich da so ergeben. Ich könnte jetzt auch viele, viele weitere Szenen so vorlesen. Wie gesagt, also das Buch ist voll davon, von wirklich schönen Dialogen, vor allem mit der Jennifer. Und bei Sven Stricker ist auch so, das habe ich ihn auch noch gefragt, weil er schreibt ja vielen Cafés und sitzt dann da und er erzählte dann auch, dass er wirklich vorher seinen Laptop auflädt und ohne Stromkabel ins Café geht. Ne, also das, was sein Akku hergibt, so lange bleibt er denn da, um möglichst produktiv zu sein. Und er hat dann auch erzählt, dass er denn vieles eben halt so mitbekommt, wenn sich Paare neben ihm so unterhalten. Das nimmt er dann gerne mit. Das sind dann immer so Szenen, die er dann auch so verwenden möchte. Und er hat
ja, wenn man in so einem norddeutschen Café sitzt, darf es passen, ne?
Ja, klar. Also in Potsdam wahrscheinlich. Ne? Irgendwo in Potsdam wird er wohl so, im Café sitzen. Und er hat da auch schon so Dates mitbekommen. Also wenn sich Leute auf ein Date dort getroffen haben, die sich dann da so kennenlernen, hat dann auch so mitgekriegt, oh, das läuft wohl gerade nicht so gut und hält das dann so für sich fest. Und er sagte jetzt dann auch so zu mir, naja, jetzt im Café geht er leider gerade gar nicht wegen Corona. Da sitzt er dann zu Hause und da hat er dann auch viel mehr so Ablenkungsmöglichkeiten. Das ist halt schwierig. Mhm. Also er sehnt sich auch danach zurück, dass er wieder im Café sitzt und weiterschreiben kann da.
Ja, wenn nicht.
Ja.
Ja.
Also kann ich wärmstens empfehlen, sehr unterhaltsam, sehr lustig, aber natürlich auch sehr ernst. Durch die Rolle, die Sörensen da überhaupt spielt und durch die Kriminalität, die da an Kartenbühl Einzug hält.
Kommt denn da die letzte Frage zu dem Buch vielleicht noch? Kommt denn die Angststörungen, spielen die weiter eine Rolle?
Ja, klar. Also er thematisiert das auch, er öffnet sich auch. Der Jennifer erzählt auch von seinen Ängsten, geht auch hier in Therapie, trifft sich mit einer, die heißt mit Nachnamen Brocker. Klingt nicht gerade sehr einfühlsam, so der Name ist ja auch immer so ein Thema, ne? So Telling Names, das allein schon am Namen zu erkennen ist.
Womit du es zu tun hast.
Genau. Also das wird hier weiter thematisiert. Und er hat auch ein Problem mit seinem Vater, das wird hier auch thematisiert. Also er hat gelitten unter seinem Vater, das wirft er dem Alfred hier auch so vor. Der Alfred kann übrigens gut mit Kindern, das merkt man hier sehr schnell, weil Alfred wird geholt. Der muss auf ein Mädchen aufpassen. Was heißt Mädchen? Die ist 18, 19 Jahre alt, aber eigentlich noch wie ein Mädchen. Warum, wieso, weshalb? Das werdet ihr dann im Roman erfahren, warum das so ist. Sörensen fängt Feuer. Wirklich ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Von Sven Stricker. Übrigens erschienen im Rowohlt Verlag.
Die Connection, ne? Hat sich ausgezahlt.
Hat sich ausgezahlt. Ja.
Und im Sommer kommt schon der neue. Das ist doch toll für alle Leute, die gerne Krimis am laufenden Band lesen, die Serienkrimis gerne lesen. Und das ist ja fast jeder inzwischen. Du holst ja immer gern aus, wenn du erzählst, wie du zu dem einen oder zu dem anderen Buch gekommen bist. Oft spielt ein kleiner Buchladen, dein Lieblingsbuchladen eine Rolle. Manchmal ist es Frankfurt, manchmal ist es der Kumpel, der gerne von uns Verrisse hören möchte. Ich glaube, das ist der gleiche. Ne? ich muss kurz erzählen, wie ich zu diesem Buch gekommen bin, was ich jetzt vorstellen möchte. Und zwar habe ich wir arbeiten ja beide beim Fernsehen, ne? Und ein Kameramann, mit dem ich sehr, sehr viel drehe, ist ein guter Freund inzwischen geworden, der war früher Schlagzeuger einer Punkband.
Ach, ja.
Und unter anderem war seine Band immer mit einer recht großen Band unterwegs und die hießen Muff Potter. Kennen vielleicht die einen oder andere, ist auch so eine deutschsprachige Punkrock-Band, haben tolle Sachen gemacht. Und dadurch ist er befreundet mit dem Sänger und Songschreiber dieser Band und der heißt Thorsten Nagelschmidt, genannt Nagel. Also seine Freunde und so, die nennen ihn Nagel. Also Thorsten Nagelschmidt, beziehungsweise Nagel, hat jetzt sein 5. Buch geschrieben, Arbeit, was ich vorstellen möchte. Und der hat seit 2007 schreibt er eben Bücher. Die Band hat sich irgendwann aufgelöst. Inzwischen sind sie wieder vereinigt, haben auch live gespielt. Ich habe sie vor kurzem selbst gesehen bei ihrer Reunion-Tour. Sein erstes Buch zum Beispiel ist von 2007. Es heißt, wo die wilden Maden graben. Und Arbeit ist jetzt, wie gesagt, sein fünftes Buch. Und ich sag mal so, hätte dieser Freund von mir, Björn heißt er, mir nicht dieses Buch so empfohlen und dass ich es unbedingt lesen muss und da wir auch eine ähnliche Sicht auf die Welt haben und ähnliche Bücher und Filme mögen, habe ich ihm halt vertraut und dann habe ich angefangen, das zu lesen und habe kaum gelesen, worum es eigentlich geht, hatte keine Ahnung, habe mich vorher nicht informiert. Ich habe es einfach gekauft und angefangen.
Ist immer das Beste.
Und ich habe es aber erst gar nicht verstanden, weil ich dachte, hä? Wo sind denn meine ganzen Leute geblieben aus den ersten Kapiteln? Das sind ja schon wieder ganz andere. Ich habe jetzt natürlich rausgefunden, das erklärt sich dann auch beim Lesen, dass es ein sogenannter Episodenroman ist. Also es besteht aus, im Grunde ist es die Geschichte von 11 unterschiedlichen Menschen, die eine Nacht lang in Berlin verbringen. Und es ist ein Blick auf die Menschen, die arbeiten, während die anderen feiern oder schlafen, sondern die diese Stadt im Grunde am Leben erhalten. Und das sind unheimlich gut geschrieben über diese Menschen, die, wo man denken könnte, die sind auch ein bisschen teilweise Verlierer. Man merkt aber irgendwann, nee, es sind keine Verlierer, es sind hart arbeitende Menschen, die teilweise Pech gehabt haben, aber die sich auch teilweise eingerichtet haben in diesem Leben und das gut finden. Also es gibt eine Notfallsanitäterin zum Beispiel, die gerne noch Ärztin werden möchte. Die hat aber einen Nebenjob als Stiefelbiest 24. Kannst dir vorstellen, was die dann eben noch macht. Außerdem, es ist eine Geschichte von einem Drogendealer, von dem seine Freundin sich getrennt hat, weil sie das schlimm fand, dass er mit dem Leid anderer Menschen Drogen verkauft hat. Es gibt Polizisten, es gibt Taschendiebe, es gibt eine ganz anrührende Geschichte von einer Ingrid, die ist 50 Jahre alt, hat einen kleinen Buchladen in Berlin. Also das spielt alles in Berlin, das habe ich glaube ich schon gesagt. Und diese ganzen Geschichten laufen halt parallel ab und es fängt am frühen Abend an, also ihr Buchladen ist noch offen um 7:30 und sie hat ihren Mann verloren, der ist an Krebs gestorben, seitdem kann sie nicht mehr schlafen, seitdem ist sie unruhig und unglücklich und ist nachts dann unterwegs, um Pfandflaschen zu sammeln, was man ja auch immer wieder in Großstädten sieht. Und du merkst halt, ich lese jetzt einen ganz kleinen Teil vor, du merkst halt an ihr so, was sie alles bewegt und was sie zu so einer etwas frustrierten Frau gemacht hat, also wie sie dazu gekommen ist. Da ist einmal dieser Mann, der gestorben ist, dann ist diese Schlaflosigkeit, dieses Unglück, aber auch das Geschäft mit Büchern, weil sie ist eine leidenschaftliche Buchverkäuferin, hat sich halt verändert. Und da heißt es an einer Stelle, und das macht Ingrid auch schon wieder so fuchsig, dass man mit den Leuten nicht mehr diskutieren kann, dass sie nicht mehr aushalten, dass sie sich immer gleich allem entziehen müssen. Als Harry, das ist ihr Ex-Mann, und sie den ersten Laden drüben in der Friedelstraße aufgemacht haben und auch zu den Anfangstagen hier, da kamen noch Kunden, mit denen man sich unterhalten konnte, die eine Haltung hatten oder was zu erzählen. Da wurde gestöbert, diskutiert und gestritten. Man hat sich inspiriert und auch mal etwas empfehlen lassen. Heute rauschen sie nur noch durch mit ihren Listen im Kopf, brauchen irgendwas für die Uni, halten ihre Smartphones hin, alles schon zurechtgelegt im Warenkorb, als wollten sie mit ihrer Billigkonkurrenz aus dem Netz drohen. Oder ein Autor ist gestorben oder hat einen relevanten Preis bekommen und relevant, das heißt kurze Erwähnung in der Tagesschau, direkt vom Wetter. Diese Bücher werden dann ein paar Wochen lang nachgefragt, wobei auch diese Halbwertszeit kürzer geworden ist. Oft vergehen nur noch 2 oder 3 Tage, dann sind die Nachrufe verklungen und die Autoren wieder vergessen, wie überhaupt alles immer sofort wieder vergessen ist. Man kann die Säue ja kaum noch erkennen, so schnell werden sie durchs Dorf getrieben. Es ist ganz toll. Er ist sprachlich, hat er sich wahnsinnig entwickelt. Habe ich gehört von dem Freund von mir, deswegen sagte er, das ist auch was ihr vielleicht mal vorstellen könnt. Also das war genau das Gleiche. Und der experimentiert auch mit der Sprache. Also einmal ist er ein sehr guter Dialogschreiber, wie du gerade, das war jetzt gar kein Dialog, aber es gibt sehr gute Dialoge in diesem Buch. Und er experimentiert insofern, als dass er ein Kapitel, das über 9 oder 10 Seiten geht, was aus einem einzigen Satz besteht.
Oha.
Das muss man lesen wollen, schon klar. Aber der Satz ist trotzdem gut. Den möchte ich jetzt nicht vorlesen. Den könnt ihr dann selber lesen. Aber dieses Bild, was hier so gezeichnet wird von diesem nächtlichen Berlin und diese Stimmung, die ist einfach berührend. Und du denkst halt, er ist einer von denen. Klar, der ist erfolgreich als Punkrock-Sänger unterwegs gewesen und arbeitete später auch als Grafiker. Aber er versteht, was diese Menschen bewegt. Das heißt an einer Stelle, die Menschen haben Schmerzen, die Menschen haben Hunger und die Menschen sind allein. Man fährt zu ihnen nach Hause für einen Hungerlohn und immer in Eile, ist irgendwann von irgendwoher mit irgendwelchen Erwartungen in diese Stadt gekommen und versucht sich nun irgendwie durchzuschlagen. Und manchmal geht man eben zu Boden. Irgendwann geht jeder mal zu Boden. Und das ist so diese Haltung, die hinter diesem Buch steht und die sich so durch diese Seiten zieht. Und das gibt unheimlich anrührende Momente. Und es gibt auch eine Lieblingsfigur, das ist ein Taxifahrer, Berderitzky, der eigentlich Musiker ist, wie auch so viele Taxifahrer natürlich.
Ja, ja.
Eigentlich sind sie Musiker, aber meistens sind sie ja Studenten. Und er,
oder Weltraumforscher oder sowas.
Ja, in Wahrheit sind sie in jedem Fall kein Taxifahrer. Und er ist eigentlich Musiker und spielt dann seine Musik auf, also brennt seine Musik auf CD und spielt es immer Leuten vor, die bei ihm mitfahren. Und da gibt es halt eine Szene, wo er seine Musik vorspielt und der Typ hinten, und die kriegen dann auch immer so einen Namen, die heißen dann der Parfümierte oder kriegen andere skurrile Namen. Und um die zu benennen, für ihn immer, dass Klar. Er sich die irgendwie merken kann.
Ja.
Und den spielt er dann die Musik vor und der Typ hinten, der nickt auch so, wippt auch so ein bisschen mit der Musik und der freut sich total, der Berderitzky, und sagt, ah, gefällt Ihnen das? Also er fragt dann immer so hinter die Hintertür und versucht immer rauszufinden, wie hört der das, wie nimmt der das jetzt wahr? Und dann nimmt er halt irgendwann sein Handy und macht Shazam an und es kommt halt dabei raus, dass da kein Treffer gefunden wurde.
Ja.
Und das ist auch so typisch. Sie sind alle Leute sind irgendwie total engagiert. Die machen irgendwas, aber es wird einfach nicht wahrgenommen.
Ja, ja, ja.
Und
ist das denn auch so ein bisschen, ist das denn auch so, hat das, ja, wie soll ich sagen, kommt da so ein bisschen diese Punk-Attitüde des Autors auch so durch? Also spielt da so ein bisschen Punk auch so die Rolle, diese Haltung?
Ja, in jedem Fall tut es das, weil er eben genau über diese Leute schreibt. Also Punk ist ja als solche sowieso immer so ein bisschen links, würde ich mal sagen, politisch eher links, und hat sehr viel mit der Straße zu tun, hat eigentlich immer mit so Außenseitern zu tun, so versteht Punk sich ja. Und diese Leute, die er beschreibt, sind halt entweder so Außenseiter oder Menschen, die irgendwann gestrauchelt sind und die irgendwann... Oder da gibt es eine Frau, die hat so ein Späti in Berlin. Diese Späti wird dreimal überfallen und sie ist eigentlich völlig am Ende. Und es gibt auch viele Leute, die versuchen, mit geringsten Mitteln und auch manchmal nicht mit ganz legalen Mitteln irgendwie über die Runden zu kommen. Mhm. Und ich finde, wenn man so durch Berlin fährt, dann man sieht in kaum einer anderen Stadt, also so geht mir das, dass Leute irgendwie um 14 Uhr mit einer Flasche Bier so über die Straße gehen. Und man fragt sich immer, was machen die hier so den ganzen Tag? Und das, finde ich, ist schon so ein bisschen diese Punk-Attitüde, die durchkommt. Weil auf diese Leute, da hat er wie so eine Art Vergrößerungsglas draufgehalten und die genau beleuchtet. Und er hat aber auch für all diese Leute eine wahnsinnige Empathie, finde ich. Und das macht die halt so nahbar. Und die tun auch viele dieser Leute irgendwie leid, dass das so gekommen ist. Aber dann siehst du auf der anderen Seite auch wieder welche, die machen das dann aber auch wieder gerne. Die Sanitäterin, die ist eine leidenschaftliche Sanitäterin, die hilft eines Nachts auch einer Flüchtlingsfrau aus Guinea. Und dann wird halt die Geschichte auch erzählt. Also es baut sich immer alles auf. Einige dieser Menschen begegnen sich.
Ja, wollte ich gerade fragen.
Manchmal nur ganz flüchtig. Ja. Ja, die begegnen sich manchmal nur ganz flüchtig, aber im Grunde genommen spielt es überhaupt keine Rolle. Die sind einfach da in diesem nächtlichen Berlin und es geht halt von abends um 7 geht es, glaube ich, los bis zum nächsten Morgen.
Okay, aber es gibt jetzt auch kein Ende, ne? Also das ist halt jetzt so eine Momentaufnahme, eine Nacht mal, diese ganzen Leute, aber da geht jetzt keine Geschichte einer Person irgendwie wirklich zu Ende mit irgendwas, weiß ich nicht, weil zwei sich jetzt treffen und zusammenbleiben wollen oder sowas in der Art.
Nein, nein, überhaupt nicht. Man hat einfach so das Gefühl, ja, und jetzt gehen die alle schlafen und morgen geht's genau so weiter wie die letzte Nacht. Der Nagelschmidt, der Thorsten Nagelschmidt, hat wohl auch recherchiert ziemlich intensiv. Für dieses Buch habe ich gelesen, er ist selbst mit Polizisten unterwegs gewesen und die sind dann zu irgendwelchen Schlägereien gefahren. Es gibt auch so eine Szene in so einer Diskothek mit so Türstehern, wo es zu einer Schlägerei kommt und du kommst hier nicht rein und dann gucken sie, passen die Leute hier noch zusammen und dann gibt es eine Schlägerei vor der Tür. Dann wird eben auch die Polizei gerufen und all sowas. Und er ist halt mitgefahren, Thorsten Nagelschmidt, und hat die auch am Ende gefragt, ja, war das jetzt, das war ja, hier war ja richtig was los. Ist das jetzt hier normal? Sie sagt, ja, ja, das war jetzt hier so eine ganz normale Nacht.
Ja.
Und ich finde gerade jetzt, ne, so, wenn man das so in diesen Corona-Zeiten liest, dieses Buch, dann ist das so, so nah, weil es sind genau, also sehen wir mal von dem Türsteher ab, aber die Flaschensammlerin und die Notärztin und so, das sind genau alle, die Stadt immer noch am Leben erhalten. Alles andere gibt es einfach nicht mehr. Und es sind genau diese Leute, die dafür da sind, dass das Leben irgendwie weitergeht. Also ganz besonders die Sanitäter oder die Polizisten. Und das, finde ich, passt gut in diese Zeit, das Buch. Also das ist auch gerade jetzt mal so zu lesen.
Ja.
Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Und es ist ein tolles Cover. Aber das seht ihr ja auch in den Liner Notes bei uns. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe Musiker, auch gerade deutsche Musiker, die tolle Bücher geschrieben haben. Ne? Also T.S. Ullmann zum Beispiel, Sophia, der Tod und ich, habe ich gelesen. Finde ich nicht durchgehend gut, aber ist eine gute Idee und ist eine gute Geschichte. Und der Distelmeier schreibt auch Bücher von Blumfeld, der Sänger. Muss ich sagen, war jetzt nicht mein Ding, was der geschrieben hat. Aber das stimmt. Es gibt, und ich glaube auch...
Auch hier übrigens auch Sven Regener. Sven Regener, ja, Herr Lehmann.
Der Größte.
Ja, ja. Und wer hat Herr Lehmann vertont?
Jörgensen, Sörensen.
Sven Stricker.
Nein, nicht Sörensen.
Sven Stricker, ja.
Ich muss an dieser Stelle, ne, weil du, wenn du Sven Regener nennst, ich bin ein Riesenfan und auch der Band Element of Crime, das ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Es gibt einen Podcast im Moment, der heißt Narzissen und Kakteen. Also auch wie ein Element of Crime Song. Und da erzählen die in jeder Folge die Geschichte von einem Album. Also jeder Podcast geht um einen ihrer Alben. Die sitzen zusammen als Band und reden über diese Zeit und wie es dazu gekommen ist. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich kann das nur empfehlen. Ich höre das gerade mit Begeisterung.
Ja, schön. Schöne Anregung.
Ja. Also, dieses Buch Thorsten Nagelschmidt, Arbeit, die dunkle Seite Berlins, die Berlin Noir,
ja,
ist eine echte Empfehlung. Ist im letzten Jahr rausgekommen, im Fischer Verlag und ist toll.
Ja, was soll man da noch weiteres zu sagen? Ne?
Dass wir diesmal nicht so eine lange Pause bis zu unserem nächsten Podcast machen, weil wir haben die nächsten Bücher schon gelesen.
Ja.
Und wir legen wieder in regelmäßigem Abstand nach.
Ja, also ich hab jetzt schon wieder zwei ganz tolle Bücher gelesen. Da freue ich mich richtig, dass ich die gefunden habe. Hat auch lange gedauert, aber jetzt endlich bin ich da wieder in der Spur und kann wirklich von tollen Büchern berichten, die auch nicht so dick sind und die wirklich schnell zu lesen sind und auch vom Inhalt her toll.
Wunderbar. Gut, das war's für heute.
Ja, lasst uns, ne, also wie gesagt, also wir sind auch bei Facebook, wir sind bei Instagram mit Zweimannbuch. Und vor allem hinterlasst uns auch mal einen Kommentar zu dem Podcast, wenn ihr uns hört bei iTunes zum Beispiel. Das ist immer gut, dann kriegen wir mal mit, wie ihr das so findet. Das wäre wirklich schön.
Ja.
Freuen wir uns.
Lest schön weiter, haltet durch, kommt irgendwie über diesen Lockdown, unterstützt eure Buchhändler an der Ecke, bestellt da die Bücher, nicht bei großen Versandhäusern, sondern auch da ist am nächsten Tag das Buch da in der Ecke.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Bis bald.
Ja, macht es gut. Tschüss.